Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Es wird ganz, ganz viele Vorboten gegeben haben, die der Betroffene aber selber gar nicht wahrgenommen hat. Sich selbst ernst zu nehmen, der eigenen Emotionen, das ist hochprofessionell. Deswegen, ne, was du gerade sagst, so diese Idee von, wir sind nur professionell, wenn wir sachlich sind, na gerade eben nicht. Wir sind professionell, wenn wir verstehen, was in uns vorgeht und das ausdrücken zu können. Nur in der Herausforderung zu sein, ohne Regeneration, kann kein positiver Stress sein, sondern wird auf Dauer ungesund.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperwings Podcast. Wir beschäftigen uns hier oft mit Strukturen, Prozessen und Strategien. Aber heute schauen wir direkt in das Betriebssystem hinter all diesen Dingen, die menschliche Psyche. Von daher freue ich mich sehr auf meine heutige Gästin, die als Diplompsychologin und Expertin für Emotionsregulation genau dort ansetzt, wo es im Arbeitsalltag oft brenzlig wird. Sie ist Topcoach für Führungskräfte, gefragte Speakerin und Autorin des Buches Keep It Cool, das im Campus Verlag am 19. März erscheint. Sie wird uns in unserem Gespräch heute zeigen, warum Stress oft hausgemacht ist, wie wir durch bessere Selbstführung echte Resilienz aufbauen und warum emotionale Intelligenz der entscheidende Hebel für gesunde Hochleistung ist. Egal ob im DAX-Konzern oder im Mittelstand, sie weiß, wie man in hitzigen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt. Herzlich willkommen, liebe Miriam, im Paperwings-Podcast.
Hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Liebe Miriam, vielleicht wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Genau. Dr. Miriam Fritsch-Kümpel, ganz formell, sehr gerne, einfach nur Miriam. Wer bin ich? Also du hast es gerade eben schon gesagt, von Haus aus bin ich Psychologin. Ich bin seit 20 Jahren Trainerin und Coach, bin auch Autorin. Und das Spannende ist, ich bin in ganz unterschiedlichen Branchen unterwegs, arbeite da mit Fach- und Führungskräften aus den unterschiedlichen Unternehmen und Konzernen. Das, was ganz interessant ist, auch wenn die Branchen unterschiedlich sind, ist das, was die Menschen bewegt, erstaunlich gleichförmig. Und ich habe zu all den psychologischen Themen in der Arbeitswelt viele Erfahrungswerte gesammelt, konnte Fach- und Führungskräfte beraten und unterstützen, wenn es zum Beispiel um das Thema Umgang mit Stress und Belastung geht, wenn es um die Optimierung von Zusammenarbeit geht, wenn es um Kommunikation geht, wenn es um Leadership geht, wenn es um gesunde Führung geht. Das sind die Themen, an denen ich gemeinsam mit meinen Klienten arbeite. Und du hast mich gerade gefragt, ne, Danny, wie bin ich zu der Person geworden, die ich jetzt bin? Ne? Das war deine Frage. Das ist eine spannende Frage, weil wenn man so zurückschaut, ne, so nach dem Abitur, das sind Interessen, die einen da bewegen. Ich hatte schon immer ein großes Interesse an der Psychologie. Es hat so konkurriert in meinem Kopf auch mit der Frage, will ich nicht vielleicht auch Medizin studieren? Also der Mensch stand definitiv im Vordergrund. Im letzten Moment habe ich mich für die Psychologie entschieden, bin auch sehr dankbar. Aber erst im Laufe meines Studiums habe ich eigentlich erkannt, wohin die Reise gehen soll, nämlich die Arbeit mit Menschen, die im Leben stehen. Also mir war relativ zügig klar, dass ich nicht in den klinischen Bereich möchte und als Psychotherapeutin mit dem Heilungsprinzip mich auseinandersetzen möchte, sondern eigentlich ging es mir eher darum, die Frage gemeinsam zu bearbeiten, wie kann ich denn glücklicher werden? Wie kann ich zufriedener werden? Wie kann ich mein Leben gestalten? Menschen dahingehend zu begleiten. Also es geht eher um das Aufblühen als um Heilung. Und das ist mir im Laufe des Studiums sehr klar geworden. Deswegen ging meine Ausrichtung auch sehr klar dann nach meinem Studium so in den arbeits- und organisationspsychologischen Bereich, in dem ich seit mehr als 20 Jahren nun aktiv bin.
Mhm. Du startest in deinem Buch ja gleich mit der klaren Botschaft, die Zeit ist jetzt. Was war der Auslöser für diese Dringlichkeit?
Die Dringlichkeit ergibt sich daraus, dass wir uns alle in einer Welt befinden, die sehr komplex ist, sehr dynamisch ist, aber auch sehr verunsichernd. Ne? Das erlebe ich in meiner Arbeit tagtäglich, aber das wirst auch du wahrscheinlich, Danny, in deinen Gesprächen permanent hören, nämlich die Belastung, die für uns Menschen immer größer wird. Also ich finde, die Zahlen sind schon erschreckend, ne? Dass 70% der Menschen sagen, ich bin so gestresst, dass ich überfordert bin. Das ist schon eine Menge. Ne? Die Zahlen steigen immer mehr. Die Zeit ist jetzt. Also, ne, wie lange will ich noch warten? Also, ne, diese Verantwortungsübernahme für sich selbst, das steht für mich im Vordergrund, gerade für Führungskräfte, die unter erheblichem Druck leiden.
Warum glaubst du, dass gerade Führungskräfte besonders anfällig für chronischen Stress sind?
Das ist eine interessante Frage. Und die kann ich im ersten Schritt vielleicht rein organisatorisch beleuchten, zu sagen, naja, Führungskräfte erfahren ja Druck von allen Seiten, ne, dass wir sagen, also es sind einerseits die Mitarbeiter im Team, es sind andererseits die eigenen Führungskräfte, die Geschäftsführung, das Board mit den Erwartungen, ne, der Druck, der durch Aufgaben entsteht und Verantwortlichkeiten entsteht und durch Deadlines entsteht. Und gleichzeitig, das wäre der zweite Aspekt, der mir hier ganz wichtig ist zu beleuchten, sind Führungskräfte die Menschen, die eine hohe Verantwortung tragen. In der Regel sind es Menschen, die sehr lösungsorientiert sind, die es gewohnt sind, Dinge auch zu bewirken, die einen hohen Anspruch auch an die eigene Leistung haben und die natürlich damit einen weiteren Druckpunkt generieren, nämlich die eigene Erwartung an sich selbst. Ne, und das ist nochmal der entscheidende, ich will mal sagen, Stressbooster, der dazukommt, dass ich natürlich in einem Umfeld arbeite, was einerseits Druck erzeugt, dann aber auch aus dem Inneren heraus sich ein Druck ergibt. Und das potenziert natürlich den empfundenen Stress immens.
Mhm. Du beschreibst Stress in deinem Buch so als langsames Gift. Woran merkt man, dass man sich bereits vergiftet hat, obwohl man noch funktioniert?
Ja, das ist, weißt du, Danny, da speise ich meine Antwort aus ganz, ganz vielen Erfahrungen in meiner Coach-Rolle, in meiner Trainerrolle, aus vielen, vielen Gesprächen mit Menschen, die vielleicht schon in einem Burnout waren und wieder eingegliedert wurden, aber auch Menschen, die, ne, bei denen es kurz vor 12 ist, und andere, die merken, dass sie in ein gewisses Ungleichgewicht gekommen sind, ohne jetzt, ne, zu sagen, jetzt ist es schon 5 vor 12. Also ich habe ganz verschiedene Geschichten vor Augen. Und deswegen, wenn du mich jetzt fragst, ne, um die Frage zu beantworten, woran merkt man das? Das ist unterschiedlich, weil wir auf Stress ja auf 4 verschiedenen Ebenen reagieren, weißt du? Also unser Verhalten verändert sich unter Stress. Wir entwickeln körperliche Stresssymptome. Wir verändern unsere Art und Weise, wie wir denken. Die verändert sich. Die Wahrnehmung verändert sich. Und auch unsere emotionale Färbung verändert sich. So, und die Grundfrage wird sein, Danny, wann merkst du als Betroffener, auf welcher Ebene das hier was nicht stimmt? Ne, es gibt Menschen, die sind ganz lange schon in einer echten Disbalance. Ihnen wird aber erst dann klar, dass wirklich jetzt Zeit ist, etwas zu ändern, wenn die Frau die Koffer packt und sagt, so, ich ziehe aus. Ja? Oder andere merken es erst, wenn sie morgens aufstehen und sagen, ich kann nicht mehr aufstehen. Ich bin komplett energielos, ich bin komplett erschöpft. Ich schaffe diesen Arbeitstag heute nicht mehr. Weil es wird ganz, ganz viele Vorboten gegeben haben, die der Betroffene aber selber gar nicht wahrgenommen hat.
Was sind deiner Meinung nach so die ersten oft überhörten Warnsignale, die Körper und Psyche senden? Du hast ja also 1-2 Beispiele schon genannt, aber wie merken die Leute das, wo sie sagen, okay, das Gift kommt langsam an?
Ja, genau. Also ich würde mir wünschen, Danny, dass das Gift, wenn es ankommt, schon viel früher wahrgenommen wird. Also das ist auch etwas, was ich in meinem Buch thematisiere, nämlich die verstärkte Selbstwahrnehmung, die ist notwendig. Weißt du, Danny, weil also ich würde dir gerne ein Prinzip erklären und ich glaube, das macht sehr gut deutlich. Wenn wir unter Stress stehen, dann geht unsere Wahrnehmung immer nach außen, weil da draußen ist ja der Gefahrenreiz. Ne? Also früher war es der Säbelzahntiger und jetzt ist es halt die Deadline, die du erreichen musst. Das heißt, deine ganze Wahrnehmung ist bei der Deadline und nicht bei dir selber. Und das ist eben das Problem, dass ich eben mich selber gar nicht wahrnehme. Oder aber ich nehme es wahr, priorisiere aber anders. Sag ich, ich muss da jetzt halt durch. Das heißt, es gibt diese Zeichen, die sendet entweder unser Körper, das ist oft ein Gefühl von Müdigkeit, es sind Symptome wie Herzrasen, Schwitzen, es sind Rückenschmerzen. Es ist je nachdem, wo der Mensch so seine Schwachstelle hat. Das muss man eben auch sagen. Es gibt Menschen, die reagieren eher mit dem Herz-Kreislauf-System, andere eher über das muskuloskeletale System, dass man eben merkt, man ist angespannt. Aber gleichzeitig gibt es ja auch ganz viele Menschen, da verändert sich das Verhalten. Die werden gereizt und unfreundlich. Und bei anderen, die würden sagen, boah, ich merke das bei mir total, weil auf einmal die Gedanken rasen. Mein Kopf und meine Birne hämmert, ständige Gedankenkarusselle. Du siehst, wir haben auf unterschiedlichen Ebenen verschiedene Facetten von Symptomen. Aber in jedem Fall ändert sich deine Emotionalität. Es entstehen negative Gefühle, also Gefühle negativer Valenz. Weil Gefühle haben durchaus auch, spielen hier eine Rolle. Sie zeigen dir ja etwas. Ja? Und dieser Stimmungsabfall, der zeigt eben sehr deutlich, dass hier etwas außerhalb aus der Balance gerät. Aber wenn ich mich dem nicht zuwende, dann trage ich dazu bei, dass dieses Stressrad immer weiterläuft und sich dann die Symptome natürlich intensivieren.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige Zuhörerinnen sagen, naja, aber klar hat man mal gute Laune, man hat mal schlechte Laune. Also das gehört ja zum Leben dazu. Keine Ahnung. Der Mann oder die Frau hat den Geschirrspüler schon wieder nicht eingeräumt, ausgeräumt. Jetzt muss ich das noch machen. Jetzt schreibt der Chef noch eine E-Mail. Also es gibt ja die alltäglichen Situationen, wo ich gute Laune habe, schlechte Laune habe, wo ich Stress habe. Und wir leben ja in einer Zeit, die chronisch Stress ist und wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Das heißt, ich kann ja nicht sagen, ach nö, jetzt ist 14 Uhr, jetzt lege ich mal die Beine hoch und arbeite nicht mehr. Ich bin mal ein bisschen überspitzt. Aber das heißt, der chronische Stress wird in einer bestimmten Form bleiben. Welche Maßnahmen zur Selbstwahrnehmung, Selbstregulation würdest du empfehlen, um zu sagen, okay, ich spüre jetzt mal in mich hinein, ich gehe mal rein. Ich bin da noch nicht geübt, weil ich habe immer nach außen funktioniert. Nach innen funktionieren musste ich ja irgendwie nicht, muss ich mich nicht beschäftigen. Aber ich merke, dass das schleichende Gift sich langsam verbreitet.
Ja, genau. Also erstmal dank dir, Danny, nochmal für die Veranschaulichung. Und das ist mir durchaus bewusst. Das ist ja auch der Kern meiner Coachings und Beratungen, immer wieder auch zu erkennen und zu sehen und auch zu verstehen, dass Menschen in diesen äußeren Zwängen sich ja auch befinden. In einem Umfeld, in einem unternehmerischen Umfeld oder einem familiären Umfeld, was per se mit Druck und Stress einhergeht, mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen. Und man nicht einfach sagen kann, davon mache ich mich jetzt aber komplett frei und setze mich jetzt mal in den Liegestuhl und meditiere mal eine Runde. Und das ist genau das, Danny, ist auch der Grund gewesen, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich das genauso teile. Also ich sehe das genauso. Das hilft nicht. Es hilft ja nicht die Empfehlung, du steig mal aus dem Hamsterrad raus und setz dich mal in den Liegestuhl. Sondern es geht ja darum zu verstehen, was in welchen Situationen dir wirklich helfen kann, aus einem Stress in einer akuten Situation rauszukommen. Das heißt, das, was ich zu Beginn dir beschrieben habe, wäre für mich der erste Schritt. Ich muss mich ja selber erstmal in meinen Emotionen ernst nehmen, Danny. Also wenn mir nicht klar ist, wo ich da gerade stehe und dass ich unzufrieden bin, und zwar nicht, weil mein Mann die Spülmaschine ausgeräumt hat, sondern weil ich seit Wochen merke, die Stimmung kippt. Ich schlafe nicht mehr gut, weißt du? Ich schlafe nicht mehr gut. Ich merke, ich habe permanentes nächtliches Erwachen und schlafe nicht mehr ein. Ich wache morgens auf und bin total gerädert. Meine Leistungsfähigkeit nimmt ab. Ich mache Fehler, die ich gar nicht von mir kenne. Ich habe abends gar keine Lust mehr, meine Freundin zu treffen. Normalerweise habe ich das super gern getan. Das sind Dinge, die vernachlässige ich jetzt. Ich merke also, mein Verhalten und mein inneres Erleben verändert sich. Und zwar nicht 3 Tage, sondern wir reden hier über mehrere Wochen. Ja, und wenn ich das eben feststelle, dafür brauche ich als Grundlage erstmal, ich brauche eine Wahrnehmung dessen und ich muss mich ernst nehmen. Also mir geht es ganz stark darum, auch zu sagen, ja, ich möchte das so nicht mehr. Weil ich habe es verdient, glücklich zu sein. Und ich möchte das nicht mehr. Also es geht ums Verständnis. Und dann geht es darum, dass du auf der Grundlage des eigenen Verständnisses für dich selbst jetzt Hebel kennenlernst, wie du Stress unmittelbar im Führungsalltag regulieren kannst. Ja? Du hast einen Automatismus, Danny. Jeder von uns hat Automatismen, die wir tagtäglich zeigen. Ja? Da kommt der Anruf von links nochmal hier, die Deadline wird verkürzt. Ne, mein Stressprogramm, was jetzt losgeht, oh Gott, ich muss das hinkriegen. Zu erkennen, was passiert da eigentlich in mir und wie kann ich es jetzt schaffen, den Stress, ne, von so einem Erregungslevel von 120 auf eine 60 zu fahren. Ich sag nicht, Danny, dass du dann wie ein Buddha in der Ruhe selber da hockst und sagst, doch, das ist mir jetzt egal mit der verkürzten Deadline. Darum geht's mir gar nicht. Aber es geht mir darum, dass du bewusste Entscheidungen in diesem Moment treffen kannst. Wie gehe ich jetzt mit dieser verkürzten Deadline um? Wie schaffe ich das, weiterhin entscheidungsstark zu bleiben und mich nicht von meinen Emotionen überwältigen zu lassen? Ne? Und das sind die Lösungen, die ich in meinem Buch biete für genau diese Situation.
Wir nehmen aber mal ein Fallszenario. Wir nennen ihn mal Mike. Mike kommt aus dem vierten Meeting raus, kommt gerade mit einem neuen Arbeitspaket raus, was er seinen Mitarbeitenden weitergeben muss, weil es für alle wird es eine höhere Belastung, neue Maßnahmen, neue Umstellung, Umschulung. Es wird mehr. Mikes Puls geht hoch, Herzrate geht hoch, wird schon lauter. Das heißt, sein normales, humorvolles, souveränes Verhalten ändert sich. Und Mike will jetzt in die nächste Teambesprechung gehen. Was würdest du Mike raten in diesem Hamsterrad, gerade in dieser Situation? Was sollte er machen, was eine realistische Maßnahme wäre, um so ein bisschen einen Gang rauszunehmen?
Mhm. Der erste Punkt, Danny, ist tatsächlich, dass ich mit Mike mich gemeinsam hinsetzen würde, um zu verstehen, Mike, was für ein Programm passiert da eigentlich bei dir, dass du dich dann so unter Druck gesetzt fühlst? Das heißt, ich brauche ein Verständnis für die Bewertung, die in Mike liegt, weil der Mike hat so reagiert, Danny, aber der Hans aus der Nachbarabteilung würde ganz anders reagieren. Den wird das gar nicht so triggern. Also wir brauchen immer, immer das Grundverständnis dafür, was wir persönlich in diese Situation mit reinbringen, dass sie über sich überhaupt so elend anfühlt. Ja? Dafür braucht es immer ein Grundverständnis. Wenn ich das habe, und das brauche ich, dann habe ich die Grundlage dafür, dass mir das zukünftig so nicht mehr passiert. Weil ich dann weiß, aha, da ist die Situation. Da ist sie. Meine persönliche Triggersituation. Danny, die hat jeder von uns. Wir alle werden durch ganz unterschiedliche Dinge getriggert. Und auch unser Mike wird getriggert durch eine spezifische Situation. Das heißt, wenn Mike mein Buch gelesen hat, dann weiß er, ah, da ist meine Triggersituation. Und weil er sie erkennt, schafft er es jetzt, seinen Automatismus außer Kraft zu setzen. Mit verschiedenen Techniken. Ich biete ja in meinem Buch verschiedene Techniken auf verschiedenen Ebenen an. Und jeder Leser, in dem Fall auch Mike, würde für sich persönlich eine Technik auswählen, die gut zu ihm passt oder zu ihr. Ja, das könnte eine Technik sein auf einer körperlichen Ebene, es könnte eine emotionale Technik sein, es kann eine kognitive Technik sein oder eine verhaltensbezogene Technik. Das ist das Schöne. Ja, wir haben viele Strategien zur Auswahl. Du wählst die, die zu dir passt. Ne? Also ich müsste mit Mike ins Gespräch gehen, mich dem aufzeigen, da ist all das, was dir zur Verfügung steht. Und Mike würde dann etwas ausprobieren, was genau zu ihm an der Stelle passt, um die eigene Emotion, die ja sehr in Wallung ist, regulieren zu können, ne, weil er sieht, aha, okay, das ist mein Träger und jetzt schaffe ich es über Technik 1, 2, 3, diese Emotion jetzt ein Stück weit zu regulieren. Aber ich muss sie erkennen, ich muss sie benennen, ich muss mir dessen bewusst sein. Ohne das funktioniert keine Technik.
Mhm. Du sprichst auch, kannte ich noch nicht, vom Boiling Frog Syndrom. Warum bleiben Menschen im heißen Wasser sitzen, obwohl sie längst merken, dass es unangenehm wird?
Das ist interessant, oder? Weil es so schleichend geht, wie beim Frosch, wo das Wasser erhitzt wird und wenn es dann so heiß ist, dass er eigentlich fliehen wollen würde, es zu spät ist. Und das ist genau das Prinzip, wie ich es oft erlebe. Das heißt, Menschen, die dann merken, es geht nicht mehr, die sagen das zu einem Punkt, in dem es wirklich nicht mehr geht. Das heißt, wir sind dann an einem Punkt, wo wir nicht mehr von, was ich gerade beschrieben habe, von Aufblühen sprechen. Also was kann ich tun, um meine eigene Zufriedenheit zu erhöhen? Wie kann ich mein eigenes Leben gestalten? Das sind ja alles Techniken, Danny. Die wenden wir ja an, weil die Menschen, mit denen ich arbeite, die sind ja nicht psychisch krank. Die sind total gestresst, aber nicht psychisch krank. Aber der Boiling Frog, der Mensch, der sagt, boah, jetzt kann ich gar nicht mehr, die sind dann eben an einem Punkt, wo sie nicht mehr gesund sind, sondern krank. Die können nicht mehr aufstehen. Die schaffen eben jetzt nicht mehr über die Anwendung von Methoden, sich selbst zu stabilisieren. Das heißt, mein Buch richtet sich an die Menschen, die im Alltag gestresst sind und sagen, ich möchte ein Stück weit dazu beitragen, dass ich die Hebel tätige, die ich tätigen kann, um wieder zufriedener im Alltag zu sein als Fach, als Führungskraft, ja. Stabiler zu sein, wieder mehr das Gefühl von Selbstwirksamkeit zu haben. Darum geht es, besser abschalten zu können, ja, nicht mehr so aus der Haut zu fahren, unter starker Emotion, zum Beispiel im Kritikgespräch. Darum geht es, die eigenen Emotionen besser in den Griff zu bekommen. Aber ne, der Fokus heißt, du kochst noch nicht als Frosch, sondern das Wasser hat sich erwärmt. Und jetzt geht es eben darum, die Hebel zu ergreifen, die dir zur Verfügung stehen, weil du noch springen kannst, ja. Also nicht mehr warten, die Zeit ist jetzt.
Ja, ich finde es ganz spannend, weil quasi ich habe quasi mein fast Burnout damals mitgekriegt, weil ich keine funktionierende Emotionsregulation mehr hatte. Das Wort hätte ich vor 6, 7 Jahren auch überhaupt nicht gekannt. Vielleicht kannst du das so ein bisschen mal erklären, was Emotionsregulation bedeutet, wo es herkommt und wieso das ein Hebel ist.
Ja, genau. Also Emotionsregulation, ich finde auch, das ist ein sperriges Wort. Und wenn man das so hört, dann ist es schon fast zu abstrakt wissenschaftlich. Ne? Deswegen lass es uns doch mal mit Leben füllen. Emotionsregulation bedeutet, dass ich in der Lage bin, meine eigenen Emotionen wahrzunehmen und zu erkennen und vor allem sie auch benennen zu können. Und das ist zum Beispiel auch schon mal eine entscheidende Kompetenz, die nennt sich emotionale Granularität. Dass wir nämlich, wenn wir in der Lage sind, unsere eigenen Emotionen zu benennen und wahrzunehmen, dass wir viel kompetenter sind, Emotionen auch dann zu regulieren. Also ich nehme mal ein Beispiel. Was ich ganz oft im Business erlebe, ist, dass Führungskräfte oder Fachkräfte mir von ihrer massiven Wut berichten, die sie haben. Sie benennen noch nicht mal das Gefühl von Wut, sondern sie erzählen mir von einem Ereignis aus der Vergangenheit, was sie extrem frustriert hat, mit starken Emotionen einhergeht. Und das, was aber so deutlich wird, das ist oft ja schon im Ausdruck, in der Sprache, in der Kraft und auch in der Wortwahl, ist, dass es hier um Wut geht, ne, um Ärger. So, das heißt, ich verhelfe meinen Klienten in der Benennung der Emotion. Und dann wird sehr deutlich, Dani, und das ist genau der Punkt, um den es mir geht, da ist nicht nur die Wut. Weißt du, was da ist? Da ist ganz viel Enttäuschung. Enttäuschung, dass zum Beispiel meine Führungskraft mich bei der letzten Beförderungsrunde nicht im Blick hatte. Und die Enttäuschung gehört zur Traurigkeit. Also eigentlich bin ich total traurig. Ich dachte, ich hätte eine super Verbindung mit meiner Führungskraft. Ich dachte, wir hätten eine vertrauensvolle Beziehung miteinander und jetzt passiert sowas. Und wenn ich das verstehe, wenn ich verstehe, was in mir vorgeht und wenn ich eine klare, wenn ich klar benennen kann, was das ist, dann bin ich in der Lage, auch die richtigen Strategien anzuwenden. Weil was tue ich denn, wenn ich merke, dass da nicht nur die Wut, sondern auch die Traurigkeit ist? Ich werde das Gespräch mit meiner Führungskraft auf eine andere Art und Weise führen, als ich es vielleicht tun würde, wenn mir die Person gar nichts bedeuten würde und ich einfach nur wütend wäre. Und das ist das Entscheidende. Und das ist Emotionsregulation, eben zu erkennen, was fühle ich, es ernst zu nehmen, sich dahingehend auch mitfühlen zu begegnen, zu sagen, ich darf auch wütend sein und ich darf auch traurig sein und dann eben die richtigen Strategien anzuwenden, um jetzt die Situation, aber auch die Emotionen ein Stück weit zu regulieren. Hast du?
Ich finde, da sind ganz, ganz wichtige Impulse drin. Also ich hatte letzte Woche zum Beispiel wieder ein Feedback-Training, auch mit gewaltfreier Kommunikation. Mhm. Und da gibt es ja ein Modell, wo man seine Gefühle artikulieren soll.
Genau.
Und wenn ich in einem vornehmlich männlichen Bereich operiere, dann haben die erstmal schon ein Thema, überhaupt Gefühle auflisten zu können, neben hungrig Absolut. Und durstig.
Ja.
So, das heißt, sie kennen ja gar keine Gefühle und können die gar nicht bezeichnen, weil sie diese emotionale Kompetenz überhaupt nicht haben, diese Schulung, das durchgemacht zu haben. Und dann kommt, glaube ich, nochmal gesellschaftlich durch. Deutsch sein heißt sachlich sein. Alter Spruch von Friedrich dem Großen. Das heißt, wir versuchen genau Emotionalität und Professionalität zu trennen. Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Also es gibt ja so ein paar markige Wörter, die wir kulturhistorisch quasi mitgekriegt haben. Und deswegen ist das für viele erstmal befremdlich. Aber das, was du sagst, ist, glaube ich, so elementar für die Psychohygiene, zu sagen, okay, was, und da scheitern nämlich genau an diesem einfachen Modell, ich sage, was, wie ich mich gefühlt habe, als das und das in der Situation passiert ist, dass die gar nicht sagen können, wie habe ich mich denn gefühlt?
Genau.
Und, Und da ist quasi schon der erste quasi Stolperstein, den quasi ich so ein bisschen erlebe.
Ja, genau. Das sehe ich genauso, Dani. Schön, also das ist genau das, wie du es gerade nochmal für mich auch unterstreichst, ne, dass den Menschen wirklich die Worte fehlen, die eigene Emotion zu beschreiben, was total spannend ist, weil du mich gerade nach dem wissenschaftlichen Hintergrund gefragt hast, ne? Die Lisa Barrett ist ja die zentrale Emotionsforscherin in Amerika und da fällt mir nämlich auch gerade dazu diese beeindruckende Studienlage auch ein, weil Lisa Barrett hat ja in einem Programm tatsächlich das Schulfach emotionale Granularität eingeführt. Ja, das war so ein Projekt, wo die Kinder sich mit Emotionen auseinandergesetzt haben. Also genau, was wir beide gerade machen. Wir benennen, ne, was fühle ich denn eigentlich? Wie heißt das denn eigentlich? Was bedeutet das denn? Und das heißt, es ging darum, die Kinder besser werden zu lassen. Also die eigene emotionale Granularität quasi zu schärfen. Und weißt du, was passiert ist? Die wurden alle besser in der Schule. Also die Leistungen steigen tatsächlich. Das setzt unfassbare Ressourcen frei, wenn wir eben nicht mehr diesen Klops einfach nur innerlich verspüren, sondern wenn wir benennen können, das fühle ich und es auch ernst nehmen können und sich erlauben, ich darf das auch fühlen. Das ist völlig in Ordnung, jetzt auch wütend zu sein, weil wir kämpfen ja oft gegen unseren Klops da drinnen an. Ich will den nicht haben. Ich will nicht diese Wut haben. Anstatt zu sagen, doch, der darf da sein, weil es ist, ne, diese Wut gibt dir wichtige Hinweise. Da wurden Werte verletzt, da wurden Grenzen überschritten. Sich selbst ernst zu nehmen, der eigenen Emotionen. Das ist hochprofessionell. Deswegen, ne, was du gerade sagst, so diese Idee von, wir sind nur professionell, wenn wir sachlich sind, na gerade eben nicht. Wir sind professionell, wenn wir verstehen, was in uns vorgeht und das ausdrücken zu können. Und zwar nicht zu jammern, sondern klar benennen zu können, ne, das macht mich wütend. Das hat mich geärgert. Um darüber dann den Wunsch zu formulieren, ich wünsche mir von dir jetzt Folgendes. Das halte ich für hochprofessionell.
Ja, genau. Zwei Impulse noch dazu. Also dieser schöne amerikanische Satz, den ich immer gerne so als Merksatz nehme, ist you name it to tame it. Das heißt, du benennst dein Gefühl, um es zügeln zu können. War für mich in dem Bereich Resilienz halt total ein Eye-Opener, dass ich sage, okay, erst wenn ich wirklich verstanden habe, was passiert eigentlich in mir, ohne es gleich immer wieder runterzudrücken, Emotionen runterdrücken, wir wollen funktionieren, bis sie halt so viel sind, dass sie einen überrennen, übermannen, weil der Körper sich dann wehrt gegen dieses Runterdrücken. Diese Auseinandersetzung, die ist kognitiv gar nicht so anspruchslos oder auch emotional, zu sagen, okay, warum ärgere ich mich, wo kommt das her? Und das, was du gesagt hast, was liegt in der Vergangenheit, welche Werte wurden verletzt, welche Selbstbilder, Fremdbilder, was funktioniert da eigentlich nicht? Und ich glaube, das ist wirklich ein elementarer Schlüssel. Und was als Quintessenz dessen kommt, wenn ich ein Gefühl vermittle. Und es geht nicht um Infantilisierung von Führung. Es geht mehr um emotionale Kompetenz und von Schaffen von Vertrauen und Verbindung. Denn ich glaube, wenn wir diese menschliche Bindung aufbauen, dann sagen, okay, Michaela, ich war jetzt enttäuscht von dir, dass du das nicht geliefert hast, weil ich hätte es von dir erwartet. Ohne es zu instrumentalisieren, aber zu zeigen, was das mit einem macht, bringt halt eine viel bessere Führungssicht, eine Klarheit. Das soll ja man nicht immer sagen, Mensch, ich bin enttäuscht, dass du mir den Kaffee nicht gebracht hast. Darum geht's nicht. Aber in den großen Themen, in den großen Bereichen, da eine Transparenz zu schaffen, schafft eine viel höhere Verbindlichkeit in der Führung.
Ja, absolut. Ja, finde ich auch. Und noch ganz kurz ergänzend vielleicht dazu, ist ja, dass wenn man einfach mal auf sich selber schaut, ne? Also wenn ich eben angegriffen werde, wenn mir gesagt wird, ja Miriam, das hättest du mal anders machen können, dann kommt ja sofort dieser Rechtfertigungsdruck. Das kennen wir alle von uns selbst, ne? Aber wenn mir jemand begegnet und sagt, hier Miriam, das hat mich echt enttäuscht, dann habe ich auf einmal, spüre ich in mir selber die Bereitschaft zu sagen, oh, da muss ich mal drüber nachdenken. Ja, und deswegen von den eigenen Gefühlen zu sprechen, ist der entscheidende Hebel, überhaupt bei jemand anders eine Verhaltensänderung zu vollziehen. Und das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie nur noch mit butterweichen Ich-Botschaften durch die Welt laufen als Führungskraft, sondern wir können doch sehr klar benennen, das hat mich enttäuscht, das macht mich wütend. Ja, also ich kann starke emotionale Aussagen treffen mit einer hohen Wirkkraft, aber ich spreche von mir und nicht vom Verhalten einer anderen Person. Und das ist eben der entscheidende Hebel, wenn du von deinen eigenen Emotionen sprichst. Das macht Führungsstärke aus.
Du sprichst in deinem Buch ja auch von der bekannten Stressspirale und am Ende steht so die Hilflosigkeit. Mhm. Welche Rolle spielt Hilflosigkeit als Endpunkt dieser langen Stressspirale und vielleicht kannst du die auch nochmal so punktuell beleuchten, wie die aussieht.
Ja, genau. Lass mich vielleicht zu Beginn beleuchten, wie sie aussieht, um dann auf den Aspekt der Hilflosigkeit nochmal zu kommen. Ne? Also letzten Endes beginnt die Dynamik ja eigentlich das, was du mich ganz zu Beginn dieser Podcast-Folge gefragt hast. Ne? Die Rahmenbedingungen, die für die Führungskraft ja wirklich herausfordernd sind, das sind Fakten, die Arbeitswelt, wie sie ist, der Druck, die Deadlines, die Projekte. Ne, da kommen also viele Stressfaktoren im Außen, aber dann kommt eben gleichzeitig diese hohe Verausgabungsbereitschaft. Also ne, jemand mit einem hohen Leistungsmotiv. Diese zwei Dinge kommen zusammen. Und das führt logischerweise zwangsläufig dann dazu, dass eigene Bedürfnisse vernachlässigt werden. Weil ich eben jetzt keine Zeit habe, mal abends meine Freunde zu treffen, weil ich weniger Zeit für Regeneration habe, weil ich am Wochenende noch die Dinge nachbereiten muss, die ich während der Woche nicht geschafft habe, weil ich regelmäßig abends zu spät ins Bett komme, dann auch gerne noch eine Stunde wach liege, weil die E-Mails, die ich dann noch eine Stunde vorher geschrieben habe, mir im Kopf rumgeistern. Ja, also da herrscht ja dann eine Disbalance zwischen, das sind die Belastungen im Alltag und dann eben, wie tanke ich mich mit Energie auf? Naja, wenig. Ich schlafe zu wenig, ich esse nicht gesund, treffe meine Freunde kaum noch, für Sport habe ich sowieso keine Zeit. So, und das ist immer so die Frage, wie lange lebe ich in dieser Phase, dass ich sage, das hier läuft eigentlich über meine Kräfte hinaus. Weil irgendwann passiert bei jedem von uns, dass sich eben diese Warnsignale einstellen, von denen wir gesprochen haben, ne, Donny? Der eine schläft schlecht, der nächste hat Rückenschmerzen, man ist gereizt, bekommt Stress zu Hause, hat Gedankenkarusselle, kann ich abschalten und so weiter. Das sind ja diese Symptome, stellen sich jetzt ein. So, und irgendwann kommt der Punkt, wo wirklich dann auch deine Leistungsfähigkeit sich deutlich minimiert. So, und weil sich deine Leistungsfähigkeit jetzt deutlich minimiert, machst du mehr Fehler. Du wachst nicht gut gelaunt morgens auf, sondern sagst, oh Gott, wie soll ich denn den ganzen Kram jetzt schaffen? Ne? Das heißt, die Anforderungen sind ja immer noch auf einem hohen Level, aber deine Leistungsfähigkeit ist geringer geworden. Ja, du musst dich also noch mehr anstrengen, um deine Ziele zu erreichen. Hinzu kommt aber, dass du natürlich gereizt bist. Ja, also ne, es kommt allen auch vielleicht zu zwischenmenschlichen Situationen, die zusätzlich als Belastung dann entstehen. So, also du merkst, jetzt sind wir in so diesem Kippmoment. Ne? Also es läuft nicht mehr rund. Im Gegenteil, es stellen sich jetzt wirklich deutliche Probleme ein, die du an dir selber jetzt merkst. Und die Belastungen sind gleich geblieben. So, und jetzt ist so die Frage, wie gehe ich damit um? Also ich kann verleugnen, ich kann bagatellisieren, ich kann es komplett ausblenden oder ich stelle mich dem Ganzen, aber wir stellen uns mal jemanden vor, der sich dem Ganzen nicht stellt und sagt, es muss sich was verändern, sondern wir stellen uns den Boiling Frog vor, ne, der hockt halt weiter da drinne. So. Und wenn ich weiter so mache, dann entsteht eben dieses Gefühl auch, ich schaffe das alles nicht mehr, egal was ich tue, ich habe eh keinen Erfolg. Jetzt kommen diese ersten Hilflosigkeitserfahrungen. Hier sind wir jetzt beim Begriff, ne, der Hilflosigkeitserfahrung. Und es passiert ja jetzt auch so, dass Leute, die mir spiegeln, das ist oft die Ehefrau oder der Partner oder auch die Kollegen, die machen sich Sorgen, weil ich zeige ja jetzt auffälliges Verhalten. Ich schöpfe nicht mehr aus der vollen Kraft. Ja, man sieht mir an, dass es mir wirklich nicht gut geht. Und die Leute, die mir das spiegeln, die gehen mir, also ne, die gehen mir zunehmend auf die Nerven. Weil ich, ne, ich will das ganze Ding ja aufrechterhalten. Ich bin in diesem Widerstand. Ich schaffe das schon. Weil ich von mir selber erwarte, ich habe doch bisher auch alles geschafft. Ich muss das doch jetzt weiter schaffen. So, und das heißt, die Menschen fangen an, sich zurückzuziehen. Ne? Das Verhalten verändert sich. Man wird sarkastisch, man wird selbstmitleidig, man ist gereizt, man ist im Rückzug, konfliktträchtig. Und nach dieser Verhaltensänderung im Außen, wenn ich dann wirklich merke, egal was ich tue, ich kann nichts mehr machen, es geht weiter bergab, dann kommt auch diese Selbstentfremdung im Inneren, dass man wirklich sagt, ich bin gar nicht mehr die Person, die ich mal war. Also das ist so diese Phase, wo die Menschen im Rückblick sagen, ich habe irgendwie funktioniert wie ein Roboter. Ich war aber wie abgestumpft, innerlich wie tot. Und dann kommt eben zum Schluss ne, diese wirkliche totale Erschöpfung. Ne? Viele würden von einem Burnout sprechen, ne? Der hat oft so eine innere Leere und Depressivitätskomponente. Aber dieser Punkt der Hilflosigkeitserfahrung beginnt an dem Punkt, wo du merkst, dein bisheriges Programm, wie es war, ich gebe viel rein, dann kommt viel raus, das funktioniert nicht mehr.
Woran könnte ich jetzt unterscheiden, ob ich einfach nur gestresst bin Also Manfred Prior hat ja mal gesagt, dass Stress ist was Gutes. Also wer sagt denn, dass Stress was Schlechtes ist? Wobei wir ja bei Burnout nicht mehr von einem guten Stress reden. Aber woran kann ich erkennen, was ist nur guter Stress und was ist schon Burnout?
Ja, es gab ja mal sogar diesen Begriff, ne, positiver Stress. Von dem hat man sich in den letzten Jahren etwas verabschiedet, weil das übrigens, Danny, genau auf die Ausrede war vieler Menschen, die gar keinen guten Stress mehr hatten. Die irgendwie sagen, ja, das ist halt mein Job, der macht mir Spaß, da habe ich Erfolge. Und ne, aber das Problem ist, wenn auf den Stress die Erholung nicht folgt. Also du brauchst, also ich will damit auch sagen, es ist auch nicht zielführend, jetzt nur noch in der Komfortzone zu bleiben und sagen, wir brauchen keinen Stress, wir wollen nur noch in der Balance sein. Das ist das Letzte, was ich hiermit tue, sondern ich möchte all den Fach- und Führungskräften mit ihrer hohen Leistungsbereitschaft, ihrem Engagement und der Motivation, denen möchte ich zustimmen, sagen, ja, das ist total klasse, dass wir immer wieder über uns hinauswachsen, dass wir Herausforderungen annehmen, weil das ermöglicht doch Erfolge, Erfolgserleben, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit. Also das ist super. Und gleichzeitig brauchen wir Regeneration, Entspannung und Erholung. Ja, das heißt, dieser Wechsel aus gepusht sein, gestresst sein, dann aber auch wieder in die Erholung kommen, das macht gesundes Erleben aus. Und ne, nochmal, um deine Frage auf den Punkt zu beantworten, nur in der Herausforderung zu sein, ohne Regeneration, kann kein positiver Stress sein, sondern wird auf Dauer ungesund.
Ja, da hat Vera Starker letztens auch zu ihrem neuen Buch gerade ein schönes Beispiel gebracht.
Ja.
Niemand wird ja einem Olympioniken, also einem Hochleistungssportler, sagen, dass er sich keine Zeit für Regeneration nehmen soll. So. Und das finde ich halt ganz schön übertragen, auch auf Geistessportler, dass das Gehirn quasi genauso eine Regenerationsphase braucht. Ja, und wie Volker Busch hier gesagt hat, um die Stoffwechselprodukte abzubauen, die einfach entstanden sind im Gehirn. Denn das wusste ich quasi nicht. Das Gehirn verstoffwechselt, es hat keinen Ausschalter, so wie der Körper in anderen Bereichen einfach Stopp sagt, das passiert beim Gehirn nicht, aber es ist quasi eigentlich am Ende und wir schalten es aber nicht ab. Im zweiten Kapitel sprichst du über Selbstmitgefühl. Warum ist das gerade für High-Performer die größte Herausforderung?
Genau, warum ist das gerade für High-Performer die größte Herausforderung? Diese Menschen haben ein hohes Leistungsmotiv, haben hohe Erwartungen an sich selbst und gehen deswegen mit sich selbst auch oft nicht sehr liebevoll um. Ich sage immer zu meinen Führungskräften in Coachings und Trainings, ich sag, beobachten Sie doch mal die Art und Weise, wie Sie mit sich selber reden unter Stress und Druck. Ne, das ist ja nicht nur die Sache, was sage ich mir, allein in welchem Ton rede ich denn mit mir? Und das ist oft sehr direktiv und autoritär, ne? Reiß dich doch mal zusammen, hast schon wieder einen Fehler gemacht. Ne? Gerade so diese Perfektionisten unter uns, sehr, sehr hart im Umgang mit sich selbst. Und das ist zwangsläufig, potenziert man den ohnehin vorhandenen Stress über den eigenen inneren Dialog. Und ich wünsche jeder Führungskraft einen liebevolleren Umgang mit sich selbst. Deswegen haben wir ja vorhin auch über die Emotionen besprochen, die ich einfach auch annehmen darf und erkennen darf und mir erlauben darf. Ich darf jetzt aber auch traurig sein, wütend sein, gestresst sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Also ich selber, ne, wenn ich manchmal, jeder von uns hat Sorgen und Belastungen, und wenn ich selber mir erlaube, auch mal nachts wach zu liegen, zu sagen, Miriam, du darfst jetzt auch einfach Sorgen haben, weil die Situation, in der du steckst, ist auch belastend. Das entlastet, das nimmt den Druck raus. Und ich sage, ja, es ist in Ordnung, jetzt auch hier wach zu liegen und Sorgen zu haben, weil die Situation ist auch schwer, wie sie ist. Sich da mal so zu begegnen, ist ein großer Schlüssel.
Was unterscheidet echtes Selbstmitgefühl von Selbstmitleid?
Das Selbstmitgefühl ist die Verantwortungsübernahme für sich selber. Zu sagen, ich sorge für mich, in dem Bewusstsein und in dem Wunsch, mich selbst zu begleiten in ein besseres Gefühl. Darum geht es. Ne? Selbstmitleid hat im Vergleich dazu eher diesen hilflosen, ich will mal sagen, Opfer-Touch. Ich arme Wurst, da liege ich nun. Ja? Und komme hier nicht mehr raus und weiß auch gar nicht, was ich tun soll. Selbstmitgefühl wäre, ja, da ist sie die Angst, ja, da ist sie die Trauer. Ich darf die Trauer fühlen Und ich weiß, ich bin auch nicht alleine damit. Auch andere würden in diesen Situationen ganz ähnlich fühlen. Das ist auch dieses, ne, man ist nicht allein auf der Welt mit all seinen Gefühlen. Aber dann eben auch die Verantwortungsübernahme für sich selbst zu sagen, was brauche ich denn jetzt? Wenn ich weiß, dass ich jetzt traurig bin und mich in meiner Angst und mit meiner Trauer und meiner Wut ernst nehme, was ist das, was mir jetzt guttun würde im nächsten Schritt? Das ist die Verantwortungsübernahme, die es dann braucht, weil ich es verdient habe, glücklich zu sein und ich es verdient habe, eine zufriedene Führungskraft zu sein. Ich es verdient habe, mir auch Gutes zu tun, mir das auch zu erlauben. Das gehört dazu.
Du führst ein 4-Facetten-Modell ein, in dem du Körper, Denken, Emotionen und Verhalten verbindest.
Ja.
Warum reicht es nicht, nur an einer Ebene zu arbeiten?
Das machen ja ganz viele gängige Ansätze, ne? Das sind ja genau das, was in meiner Beobachtung, in meiner Erfahrung bisher immer zu kurz greift. Das ist genau das Beispiel, was du eben gesagt hast. Dieses, ich stecke da jetzt im Alltag, bin zugebombt mit Terminen, jetzt kommt noch mein Chef und will noch was von mir. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Und jetzt sagt mir der Achtsamkeitsratgeber, mach mal eine Achtsamkeitsübung, die ich in keinster Weise schmälern will in seiner Wertigkeit. Das bitte nicht falsch verstehen. Ich halte da sehr viel von. Und gleichzeitig braucht es aber in gewissen Situationen andere Techniken auf anderen Ebenen, weil das eben nicht greift, vielleicht in der Situation eine Meditationsübung oder eine Entspannungsübung. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, um zu sehen, wenn eure Stressreaktion, liebe Fach- und Führungskräfte, auf 4 verschiedenen Ebenen stattfindet, weil wir alle körperliche, mentale, emotionale und auch, was habe ich jetzt, körperlich verhaltensbezogene, die fehlte noch, die 4. Ebene, verhaltensbezogene Symptome haben, dann liegen auch dort die Techniken, um die einzelnen Symptome regulieren zu können. Deswegen gibt es dieses 4-Facetten-Modell, um zu sehen, Hebel liegen auf allen 4 Ebenen, genauso wie unsere Stressreaktion aufgebaut ist.
Könntest du das vielleicht mal an einem Beispiel darstellen? Das heißt, ja. Ein Beispiel klären, Körper, Denken, Emotionen, Verhalten, wie würde man das da angehen?
Ja, genau. Also wir stellen uns jetzt vielleicht mal, wahrscheinlich macht es Sinn, dass wir mal über eine Führungskraft sprechen. Wir stellen uns jetzt mal so einen Klassiker vor, jemand auf Projektleiterebene mit hohen Erwartungen, hohem Erfolgsdruck, geschäftsführungsseitig, aber auch ne, die Stakeholder managen muss mit deren Erwartungen, Teammitglieder hat, die er nicht disziplinarisch führt, sondern nur fachlich. Also da stelle ich mir jetzt mal jemanden vor, der wirklich massiv unter Druck steht. Und wir stellen uns jetzt erstmal diese Person vor, wie sie den Leidensdruck beschreiben würde. Ne? Also wenn ich diese Person kennenlernen würde, dann würde ich ja die Person bitten, ne, erzähl mir doch mal, was triggert dich eigentlich? Was sind denn im Alltag die Haupttrigger. Und dann würde ich natürlich mit der Person mir anschauen wollen, woran merkst du denn jetzt eigentlich, dass du so belastet bist? Und jetzt stellen wir uns vor, die Person würde uns verhaltensbezogene Signale beschreiben. Sie würde uns erzählen, dass das Verhalten sich dahingehend verändert, dass die Person merkt, ich bin gereizt, ich rede mit Kollegen nicht so, wie ich es eigentlich tue. Ich merke, dass ich meine Kinder abends anraunze, was ich eigentlich auch nicht von mir gewohnt bin. Ich merke, dass ich mich zurückziehe. Dann beschreibt er mir körperliche Symptome, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Rückenschmerzen, Schlaflosigkeit. Dann beschreibt er mir die Gedankenkarusselle, die er hat, dass er sich selber immer wieder unter Druck setzt, dass er von sich Höchstleistungen erwartet, dass er unerbittlich mit sich selber umgeht. Er beschreibt mir den eigenen Perfektionismus, der ihm permanent zuruft. Ne? Bist du dir sicher, dass du alles korrekt abgeliefert hast, dass du nicht noch einen Fehler übersehen hast? Und dann haben wir die Emotion, die Angst zu versagen, die im Vordergrund steht und gleichzeitig auch vielleicht die Wut auf den Vorgesetzten, der schlecht führt und eigene Unzulänglichkeiten auf mich als Projektleiter jetzt ablädt. Ne? Also das heißt, wir schauen uns genau an, wo genau der Leidensdruck empfunden wird. So, und jetzt geht es natürlich darum, erstmal ein Verständnis zu bekommen und auch zu würdigen, dass natürlich das Erfolgsprogramm, was bisher super gut funktioniert hat, unter den bisherigen Bedingungen erschöpft ist, ne? Weil ich von mir etwas erwarte, was eigentlich jenseits des Machbaren liegt. Das auch anzuerkennen und wir jetzt natürlich schauen müssen auf verschiedenen Ebenen, wie wir jetzt aktiv werden können. Ne? Und da biete ich natürlich jetzt verschiedene Methoden an. Und das, was ich immer gerne tue, ist erst nochmal tiefer reinzuschauen und zu gucken, wo, lieber Projektleiter, liegt denn jetzt tatsächlich dein persönlicher Anteil in diesem gesamten Stressgeschehen? Ich habe es eben schon kurz angeteasert, da ist möglicherweise der eigene Anspruch an sich selbst zentral und das hat vielleicht auch was mit den Erwartungshaltungen zu tun, die schon im Kindheitsalter entstanden sind. Also die Frage, die wir uns immer stellen müssen, ne, welchen eigenen Anteil bringen wir hier rein und wo liegt dann die Lösung? Und da wären wir auf der kognitiven Ebene dann zu Hause, dann würden wir eben schauen, welche positive Selbstinstruktion würde dich denn jetzt entlasten in der Situation, in der du dir nachts um 3 so viel Druck machst, beispielsweise. Ne? Das kann sehr stark dieser kognitive Ansatz sein. Ne? Ich spreche hier gern vom Richtungswechsel im Kopf. Was fehlt eigentlich in deinem Kopf, lieber Projektleiter, dass du dich in einer solchen Situation ein Stück weit entlasten könntest? Gleichzeitig aber auch emotional. Welches Gefühl hättest du denn jetzt gerne? Wie würdest du dich denn fühlen? Was wäre der Wunsch? Wie möchtest du dich denn eigentlich in einer spezifischen Situation fühlen? Nachts um 3 oder im Gespräch mit dem Vorgesetzten, der schon wieder Druck macht? Ne? Also wo wäre ein emotionaler Hebel? Da biete ich in meinem Buch tatsächlich emotionale Techniken an. Die Touchpoint-Technik, die Superressourcentechnik, die wirklich unmittelbar positive Emotionen erzeugen. Und dann kommen wir auch auf die körperliche Ebene, ne? Zu sehen, welche körperliche Technik, was schafft es, dein Nervensystem auch ein Stück weit zu regulieren? Also es gibt ganz wertvolle Ad-hoc-Techniken auf der körperlichen Ebene, die unser Nervensystem ein Stück weit beruhigen, weil oft ist das Gedankenkarussell auch nur ein Symptom aus einem hyperaktivierten Sympathikus im Nervensystem. Und dann braucht es auch erfolgreiche verhaltensbezogene Strategien. Vielleicht mal der Führungskraft auch Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Ne? Auch das thematisiere ich in meinem Buch. Also mir ist immer wichtig, weißt du, Danny, Emotionsregulation ist ja nicht nur bei uns zu Hause in unserem Kopf, sondern manchmal müssen wir auch Grenzen setzen. Nur die Art und Weise, wie wir es tun, und da bin ich bei dir, gewaltfreie Kommunikation, naja, hat auch was zu tun, wie wir mit uns selber umgehen, wie wir unsere eigenen Emotionen bewerten und erkennen. Und die können eben ein guter Weg sein, auch eben Grenzen zu setzen beim eigenen Vorgesetzten. Das biete ich auch in meinem Buch an. Techniken, um Nein zu sagen. Da arbeite ich mit meinen Klienten tagtäglich dran.
Du widmest der Kraft des Körpers ja ein eigenes Kapitel. Mhm. Was würdest du sagen, was unterschätzt ein Manager am meisten in Bezug auf körperliche Regulation?
Ja, es ist immer das Gleiche, ne? Es ist immer dieses, weil ich in meinem Leben so viel Erfolg hatte über meine eigene Verausgabungsbereitschaft, überschätze ich die natürlich immens. Das ist ein ganz typisches Phänomen ganz, ganz vieler Führungskräfte. Und mir ist es so wichtig aufzuzeigen, dass unser Organismus langfristig gut funktioniert in einer Ausgeglichenheit. Ne? Das vegetative Nervensystem hat ja zwei Gegenspieler, den Sympathikus und den Parasympathikus. Und der Sympathikus ist sozusagen der Motor und das Gaspedal. Und da steht halt die Führungskraft die ganze Zeit drauf. Ne? Die Bremse, die es auch braucht, nämlich der Parasympathikus, die wird nicht bedient. Und deswegen haben wir es bei vielen sehr gestressten Führungskräften zu tun mit Menschen, die Sympathikus-dominant sind. Das heißt, der Parasympathikus mit dem Wert, in eine Ausgeglichenheit zu kommen, in Ruhe zu kommen, in den Schlaf zu kommen, in Erholung und Entspannung zu kommen, der spielt im Alltag gar keine Rolle. Und dann haben wir es zu tun mit diesen Menschen in der Disbalance und die liegen halt abends im Bett und das Gedankenkarussell, was da feuert und fährt, ist eigentlich ein Symptom aus diesem unausgeglichenen Nervensystem, ja, dass der Sympathikus permanent in der Aktivierung ist. Also das Gedankenkarussell ist quasi das Symptom eines hyperaktiven Organismus ist.
Was würdest du sagen, warum ist Verantwortung für das eigene Verhalten der vielleicht unbequemste, aber wirksamste Teil des Modells?
Weil es mich aus der Opferrolle bringt. Also, ne, wäre ich nicht für mich verantwortlich, um Himmels Willen, wie traurig wäre das denn? Dann wären es ja wirklich die anderen. Und dann habe ich ja gar keinen Weg mehr raus in die Zufriedenheit und in die Selbstverantwortung. Im Prinzip ist die Selbstverantwortung ja und die Selbstwirksamkeit ja das Gegenteil der Depression, in der ich glaube, egal was ich tue, es ändert sich sowieso nichts. Hinzu, ja, es gibt Dinge, die kann ich nicht verändern. Auch das zu erkennen, ja, es gibt Dinge, die kann ich nicht verändern. Hier geht's um die Akzeptanz, hier geht's ums Loslassen. Aber die Dinge, die ich verändern kann, die zu gestalten, das ist Selbstverantwortung. Und das ist das Wichtigste, ne?
Und da hast du als schönes Beispiel auch den Circle of Influence nochmal in deinem Buch.
Ja.
Und ich finde, der ist da total hilfreich, sich klarzumachen, okay, was kann ich eigentlich beeinflussen, was ist in meinem Bereich und was ist einfach systemisch so groß, dass ich es gar nicht beeinflussen kann.
Absolut. Und dann auch Entscheidungen zu treffen, Danny. Also, ne, es gibt ja Dinge, die kann ich wirklich nicht beeinflussen. Und dann muss ich mich fragen, okay, kann ich jetzt akzeptieren? Kann ich damit leben? Und wenn nicht, dann eben die Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, dann muss ich für mich einen anderen Weg suchen. Dann gehe ich vielleicht auch aus dem System heraus, weil ich damit nicht leben kann. Aber im System, im Jammermodus zu bleiben, das ist die Lösung, die dich krank macht. Weil dieser Jammermodus einhergeht mit dysfunktionalen Emotionen. Ne? Wir reden jetzt hier von Wut, wir reden von Angst, wir reden von Ärger, Frustration. Das sind alles Emotionen, die machen mich auf Dauer krank, ohne dass ich was am System verändere. Und wenn ich Verantwortung für mich selbst übernehme, sage ich, okay, entweder schließe ich Frieden mit der Situation, echten Frieden, oder ich muss die Situation verlassen.
Du schreibst auch keine Gelassenheit ohne Schlaf. Warum sabotieren gerade leistungsorientierte Menschen ihre wichtigste Ressource?
Ja, wir sind wieder bei der Selbstüberschätzung. Ne, geht ja auch mit 4 oder 5 Stunden Schlaf. Und das gibt ja sogar Menschen, da geht das wirklich so. Das ist die Ausnahme. Ne? Es gibt Menschen, die sind leistungsfähig bei im Durchschnitt 4 bis 5 Stunden Schlaf. Und wenn das so ist und du wirklich aus deiner Kraft schöpfen kannst, also indem du wirklich sagst, ich bin hochleistungsfähig auch nur mit 4, 5 Stunden, dann ist das wunderbar. Aber der Großteil der Menschen, für den reichen 4 bis 5 Stunden nicht. Ne? Man braucht so im Schnitt, sagt man ja so, zwischen 7 und 8 Stunden. Und wenn ich das weiß, dass ich an der Stelle am besten fahre mit 7 bis 8 Stunden, dann sollte ich langfristig auch dafür sorgen, dass die stattfinden. Natürlich darf es Ausnahmen geben, mal 3 Nächte hintereinander weniger zu schlafen. Das hat noch niemanden umgebracht, wenn danach wieder ein regelmäßiger Schlaf, ein guter Schlaf stattfindet. Ne? Aber dieses Bewusstsein, da sind wir wieder bei der Selbstverantwortung. Ich weiß, ich brauche 7 bis 8 Stunden, also sorge ich dafür. Darum geht es, ne? Dieses Bewusstsein zu haben, wie du es gerade sagst, wie ein Sportler. Wir brauchen Zeit für Regeneration, weil wir dann leistungsfähig langfristig sind. Das Bewusstsein braucht es für jeden von uns.
Am Ende deines Buches formulierst du eine Formel für inneren Frieden. Wenn du sie auf einen einzigen praktischen Rat reduzieren müsstest, welcher wäre das?
Ja, das ist dieses schöne Gelassenheitsgebet, ne, von Franz von Assisi, der ja sagt, Gott gibt mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, gibt mir den Mut und die Kraft, die Dinge zu verändern, die ich ändern kann und gibt mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, also da sind wir wieder beim Circle of Influence, da sind wir wieder bei der Selbstverantwortung und das ist für mich die Essenz, Verantwortungsübernahme für sich selbst. Ändere die Dinge, die du ändern kannst und was du nicht ändern kannst. Schließe Frieden damit und gehe. Und dem Ganzen eben mit dem Selbstmitgefühl, das möchte ich immer noch so addieren, ne? Weil ich das finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dieses sich selbst liebevoll zu begegnen. Das möchte ich immer addieren in dieser Formel, gemeinsam mit der Geduld. Weil das eben für mich die Formel ist, die hinsichtlich Franz von Assisi oder auch Niebuhr, man ist sich nicht ganz sicher, wer der Begründer dieses Zitats ist, dass wir eben etwas ergänzen. Und das ist für mich eben dieser liebevolle Blick auf sich selbst. Der gehört für mich noch dazu. Und dann ist es für mich ein rundes Bild, was ich jedem Manager, jeder Führungskraft empfehlen möchte, daran zu arbeiten, weil das der Schlüssel ist für inneren Frieden und Glückseligkeit, auch in der Führungsaufgabe.
Sehr schön. Wir haben jetzt so ein ja, so einen kurzen Rundumflug über dein Buch gemacht. Gibt es noch etwas, wo du sagst, Mensch, Danny, das ist mir noch total wichtig, das hast du jetzt gar nicht gefragt, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, was du gerne noch mitgeben möchtest?
Ich finde, du hast wirklich, wirklich einen guten Rundumschlag gemacht. Das würde ich genauso sehen. Vielleicht, was mir nochmal wichtig wäre, ist vielleicht nochmal zu betonen, dass mir total bewusst ist, dass Führungskräfte keine Zeit haben für lange Interventionen. Ja, und dass viele Interventionen auch zu kurz greifen, um wirklich den Manager in seinem Führungsalltag abzuholen. Deswegen ist es mir wichtig, auch nochmal herauszustellen, dass ich ganz bewusst das Buch für diese Menschen geschrieben habe, wo es mir um Quick Wins geht. Also wirklich mit kleinen Methoden dazu beizutragen, dass man sich wirklich innerhalb von Sekunden vor wichtigen Gesprächen stabilisieren kann, dass man wirklich emotionale Trigger frühzeitig erkennt, dass man auch unter Druck sprachlich klar bleibt, ohne zu impulsiv und emotional zu sein und wirklich auch Entscheidungen aus dem ruhigen Zustand treffen kann. Das ist mir nochmal wichtig, wirklich zu sehen. Ne? Ich möchte die Führungskräfte da abholen, wo sie stehen und habe ein volles Verständnis für Drucksituationen im Alltag. Das wäre nochmal meine zentrale Botschaft. Und dass emotionale Selbstregulation eine Schlüsselkompetenz ist. Ne? Also das ist ja genau das, was du vorhin auch betont hast, zu sehen. Es ist einfach keine Zusatzkompetenz mehr. Es ist eine Schlüsselkompetenz für Führungskräfte, emotionale Selbstführung, diese Kompetenz zu haben. Ja, das wäre mir nochmal wichtig.
Sehr stark. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Ja.
Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz, erreicht zu haben?
Ich habe promoviert mit 3 Kindern im Schlepptau. Das ist meine größte Leistung. Und da muss ich selber sagen, ne, ich gehöre eigentlich auch genauso wie meine Fach- und Führungskräfte, die ich anspreche. Mein Schwachpunkt ist eben auch genau das, was ich von all meinen Fach- und Führungskräften im Coaching kenne, nämlich meine eigene Erwartung an mich selbst, meine eigene Verausgabungsbereitschaft, meine eigene Leistungsorientierung. Also ich kenne das selber. Ich muss aufpassen, dass ich mich mit einem eigenen Anspruch an mich selbst nicht überfordere. Und das war die Herausforderung in meiner Promotionszeit mit den 3 Kids und noch einer beruflichen Tätigkeit nebenher, dass ich wirklich darauf achte, in Balance zu bleiben und gut mit mir selber umzugehen, obwohl die Ziele so hoch gesteckt waren.
Stark. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Die ich noch nicht hast, bzw. an der ich arbeite, würde ich sagen. Und zwar, dass ich wirklich immer besser werde und ich bin besser geworden, aber ich bin noch nicht angekommen, Dinge, die ich nicht verändern kann, wirklich auch einfach stehen zu lassen, loszulassen, zu akzeptieren. Damit meine ich auch Dinge, die in der Zukunft liegen und ungewiss sind. Ich gehöre schon auch zu den Menschen, die sich gerne den Kopf zerbrechen über ungelegte Eier. Das habe ich in der Vergangenheit zelebriert. Dann festgestellt, das macht mich unglücklich. Also deswegen, ich kenne dieses Kopfkino, dieses Grübelding aus eigener Erfahrung sehr, sehr gut und habe das erstaunlich gut in den Griff bekommen über die Anwendung von hilfreichen Methoden. Und gleichzeitig werde ich wahrscheinlich nie so der Profi darin sein, wie zum Beispiel mein Mann, der sich noch nie in seinem Leben über ungelegte Eier Gedanken gemacht hat.
Welche 3 Bücher haben dich in deinem Leben am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Also, am liebsten lese ich Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft, beeindruckend von Bas Kast. So klug wissenschaftlich fundiert, so beeindruckend mit Erkenntnissen, dass unser Bauchgefühl tatsächlich wissenschaftliche Relevanz hat. Also, dass es nicht einfach nur ein Gefühl ist, was man vielleicht in so eine spirituell-esoterische Ecke stecken könnte, sondern dass man das wirklich wissenschaftlich neurobiologisch erklären kann. Das ist für mich Buch Nummer 1. Buch Nummer 2 wäre für mich Volker Busch, Kopf frei. Finde ich super. Das ganze Thema Infoflut mal so auf den Punkt zu bringen, zu sehen, wie hat sich die Arbeitswelt eigentlich verändert und wie überschätzen wir alle die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns und da einfach wirklich was raus mitzunehmen, zu sagen, ich selber, ne, wie kann ich meine eigene Infoflut begrenzen, auch abends einfach mal Handy aus und sich nur mal auf einen Inhalt, wie zum Beispiel die Netflix-Serie XY zu genießen und nicht parallel auf Instagram rumzudaddeln. Das finde ich, das sind wertvolle Impulse, die Volker Busch da gegeben hat. Und Platz Nummer 3, ich schaue gerade mal in meine Bücherwand, die hier steht, weil das, da ist doch eins, was mir auch noch sehr gut gefällt. Positive Leadership von Ebner.
Markus Ebner, Dr. Markus Ebner, genau.
Ja, genau, das finde ich auch ganz, ganz klasse, die psychologischen, wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der positiven Psychologie zu schnappen, sie auf das Thema Führung zu übertragen und sich die Frage zu stellen, wie müssen eigentlich Führungskräfte führen, damit Mitarbeiter positive Emotionen haben. Finde ich klasse. Und das gefällt mir eben auch sehr gut aus fachlicher Perspektive. Da nehme ich auch einiges mit an Impulsen für meine Führungskräfte in meinen Seminaren. Genau, das sind die 3.
Für die Zuhörenden empfehle ich da die Folge mit Christian Thiele über das Permalit-Modell. Das heißt genau die Abkürzung, was sie quasi rausgenommen haben aus der positiven Psychologie, um das umzusetzen. Super hilfreich. Super. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Oh, welche haben mich behindert? Das ist mal eine gute Frage. Vielen Dank dafür. Ich liebe solche Fragen, weil sie so den Kern des Menschen beschreiben, ne? Und ja auch so eine Vulnerabilität, so eine Verwundheit gleichzeitig freilegen. Und genau das möchte ich auch, ne? Also mir ist es ein großes Anliegen, nicht zu sagen, hier, ich bin die Miriam und ich weiß übrigens alles, sondern ich bin die Miriam, ich bin genauso wie ihr und habe sicherlich einen Beruf, der mich auszeichnet, wirklich gute Hilfestellungen zu geben, und gleichzeitig bin ich auch nur ein Mensch mit meiner eigenen Verwundbarkeit, und der Glaubenssatz, der mich behindert, ist der Glaubenssatz, dass die Welt bedrohlich sein kann. Die Welt ist gefährlich. Das ist der Glaubenssatz, der mich als junger Mensch oft unter Spannung gesetzt hat und der sicherlich auch so ein Impulsgeber war für diese Gedankenkarusselle. Oh Gott, was kann ich nur tun, damit nicht? Ne? Also der so ein Katastrophendenken auch bei mir ausgelöst hat, als ich jung war. Ja, dass die Welt schon ganz schön bedrohlich ist.
Welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Dass ich alles in der Hand habe. Ich kann alles schaffen. Also ich habe tatsächlich in mir tief liegend das Gefühl von, dass ich alles hinkriege. Alles, was sich mir im Leben bietet. Und wenn es noch so schmerzhaft ist, ich kann damit umgehen. Den hatte ich aber nicht immer. Den habe ich mir echt erarbeitet. Das Leben hat mir, oder ich habe dem Leben gezeigt und das Leben hat mir gezeigt, dass ich es wirklich alles hinkriege, dass ich alles schaffen kann. Und ich finde, da darf man auch Geduld mit sich selbst haben, ne, dass man sagt, okay, man ist auf dem Weg und jetzt muss ich schon sagen, ich habe das ziemlich gut gemacht. Jetzt bin ich aber auch schon Ende 40. Das heißt, ich speise aus vielen Erfahrungswerten.
Welches ist dein Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Mein Vater hat mir so eine richtig schöne Wand mal zusammengestellt mit Bildern aus der Kindheit und die hat er bespickt mit Bildern von meinem Sohn, der nämlich als Kind genauso aussieht, wie ich als Kind ausgesehen habe. Das ist wie so ein kleines Mosaik aus Bildern meines Sohnes und aus mir. Und wir müssen immer überlegen, wer ist denn jetzt eigentlich wer? Ganz süß. Aber deswegen habe ich ganz viele schöne Kinderbilder von mir vor Augen. Und mir fallen gerade 2 ein. Einmal stehe ich da mit einem Eis, fröhlich, weil Essen ist für mich das Großartigste. Also wenn du mich fragst, eins meiner schönsten Dinge bei mir in meinem Leben ist es, zu kochen und zu essen. Das ist das eine. Und das andere ist aber eins, wo ich so einen Wutanfall habe, wo mein ganzes Temperament aus diesem Bild spricht und ich in diese Kamera schreie mit all meiner Emotion. Auch das genieße ich, weil das so voller Emotion ist und das eben auch ja Teil meiner Person ist, tiefe Emotionen zu empfinden. Ja.
Was ist der Ausgangsort deiner Lebensreise?
Also wenn wir es wirklich einem echten Ort, dann ist das tatsächlich der Rheingau, da wo ich immer noch lebe. Das ist der Ausgang meiner Reise und das ist der Ort, wo ich immer noch bin, weil ich ein total verwurzelter Mensch bin. Ich habe mir das früher tatsächlich öfters vorgeworfen, wenn ich andere Lebensläufe so gesehen habe, die waren dann da und dann ein Auslandsjahr hier und dann weggegangen und hingezogen von links nach rechts. Und ich dachte immer, mein Gott, bin ich langweilig. Und ich erkenne es tatsächlich eher als eine Grundeigenschaft von mir mittlerweile an, dass ich sage, nee, ich bin so krass heimatverbunden und so verwurzelt, dass ich am glücklichsten hier bin und das ist für mich Heimat und hier will ich gar nicht weg. Genau, wenn du das mit Ort meinst, dann ist es tatsächlich der Rheingau.
Ich habe es bewusst offen gelassen, das muss nicht geografisch sein.
Okay, dann war es bei mir geografisch.
Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Ich empfinde Ruhe und Gelassenheit tatsächlich in meinem Bett. Das ist für mich, also mein Blutdruck sinkt sofort, wenn ich mich da reinlege. Das ist irgendwie, das habe ich mir letztens auch gedacht, das schaffe ich wirklich auch mittags mal, mich einfach hinzulegen und 10 Minuten und ich bin sofort wupp, einmal kurz weg und genieße die Ruhe mit mir selber in diesem wundervollen, kuscheligen Bett. Aber wenn wir Ruhe und Ausgeglichenheit weiterfassen, dann ist es für mich überhaupt das Zusammensein mit Freunden und Familie, bei einem leckeren Essen und einem guten Glas Wein aus dem Rheingau. Da entspanne ich am besten.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Mein Lieblingsmensch hat vor allem Herzenswärme, ganz viel Empathie und das Gefühl, ja, einfach Liebe geben zu können, ohne bedingungslose Liebe geben zu können, ohne Erwartungen an einen anderen Menschen zu haben, extrem liebesfähig zu sein. Das ist für mich die Kerneigenschaft, die steht über allem. Genau, das Empathische und gleichzeitig aber auch sowas, das schätze ich auch sehr, was sehr lösungsorientiertes, pragmatisches, sowas, ich mache es. Ich nehme mein Leben in die Hand und ich mache die Dinge und ich rede nicht lang drum rum und durchdenke sie und zerkaue sie in meinem Hirn, sondern ich mache einfach. Das mag ich auch, diese zwei Eigenschaften in Kombination, finde ich ziemlich gut.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Oh, 3 Stück. Lass mich mal überlegen. Erkenntnis Nummer 1. Ich muss mich nur genug anstrengen, dann schaffe ich wirklich alles. Also diese Promotion nochmal zu machen mit 3 Kindern, ist ja eigentlich wirklich verrückt gewesen. Aber auch zu sehen, ich kann, wenn ich wirklich was will, dann mache ich das, dann schaffe ich das. Also das ist für mich die eine Erkenntnis. Und dass ich dann auch das Ziel erreiche. Ich muss dann halt auch in den sauren Apfel beißen. Also wenn andere dann sagen, sie machen dies oder das und nehmen ihre Hobbys wahr und machen jetzt einen Ausflug, dann muss ich in den sauren Apfel beißen, für eine gewisse Zeit da einfach, ne, durchzumüssen. Aber dann erreiche ich mein Ziel. Also dass ich wirklich sehe, es liegt in meiner Kraft, ob ich Dinge schaffe oder nicht schaffe. Das ist für mich die eine Erkenntnis. Eine zweite Erkenntnis, dass wir Menschen um uns brauchen, dass ich Menschen um mich herum brauche, die an mich geglaubt haben. Die gab es auf meinem Weg immer wieder. Da haben sich Türen geöffnet. Wenn die sich nicht geöffnet hätten, hätte ich diesen Weg nicht gehen können. Also ich brauche Menschen, die an mich glauben. Das ist die zweite Erkenntnis. Und die dritte Erkenntnis ist, dass mein Job, das ist eine Erkenntnis, die gerade in Kürze mir nochmal bewusst wurde, weil ich einen sehr schmerzhaften persönlichen Moment in meinem Leben durchgemacht habe und eigentlich auch noch durchmache, ist, dass mein Job mir so viel Freude macht, dass er mich durch schwierige Zeiten trägt. Also er geht für mich mit so viel positiven Emotionen einher, dass es für mich eine riesige Ressource ist. Also im Schmerz zu sagen, nicht, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht arbeiten, sondern ja, ja, lass mich bitte arbeiten, weil mir das so gut tut. Das ist, glaube ich, die dritte ganz neue Erkenntnis, die ich in mir trage.
Schön. Welche Menschen inspirieren dich?
Welche Menschen inspirieren mich? Lass mich kurz überlegen. Mich inspirieren Menschen, die ihre Verletzlichkeit zeigen und damit den Dialog über das, was wirklich da ist, ermöglichen. Du hast vorhin gerade beschrieben, wir sind so gern auf der Sachebene unterwegs, das ist immer so professionell. Und mich inspirieren Menschen, die ihre eigene Verwundbarkeit zeigen, obwohl sie einen hohen Status haben und damit einen Dialog auf ganz anderen Ebenen ermöglichen. Die inspirieren mich. Mich inspirieren Menschen, die eine ähnliche Profession haben wie ich und Dinge manchmal vielleicht ganz anders angehen als ich. Das erlebe ich immer wieder in Supervisionen, in gemeinsamen Trainertreffen, dass ich sehe, ach, ist ja interessant. Die Methode kenne ich so gar nicht oder den Ansatz hätte ich so gar nicht gewählt. Und die mich darüber inspirieren und auch einfach mein eigenes Methodenrepertoire erweitern. Diese Menschen inspirieren mich. Und mich inspirieren tatsächlich Menschen aus ganz anderen Disziplinen, die auch in ihrer Disziplin über ihre eigene Kraft hinausgehen. Also ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, Wimbledon-Finale auf dem Tennisplatz, wenn Menschen mit Krämpfen über sich hinauswachsen und dann irgendwie dieses Wimbledon-Finale gewinnen. Und gerade Tennis ist für mich so ein Sinnbild, wenn ich da alleine auf dem Platz stehe und mit so einem inneren Kampf mit mir selber, da ist man ja oft sein eigener Gegner. Wenn da Menschen erfolgreich sind, das finde ich hochspannend und ja, wow, da sitze ich da und denke, ja, das empfinde ich als inspirierend zu sehen, wie Menschen über sich selbst hinauswachsen können. Egal in welcher Disziplin, das ist beeindruckend. Ja.
So, du hast ja gerade gesagt, du sitzt gern am Tisch bei einem Glas Wein und einem guten Essen. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen solchen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Lebendig oder persönlich? Die dürfen noch leben.
Oder historisch.
Ich würde, glaube ich, jemanden aus dem heutigen Leben nehmen. Ich würde niemanden historischen nehmen. Lass mich kurz überlegen. Also vielleicht würde ich sogar jemand historischen nehmen. Also ich finde ja Menschen sehr beeindruckend. Ich bin ja selber ein sehr gebundener Mensch. Also mir ist Zwischenmenschlichkeit extrem wichtig. Und ich finde es wahnsinnig toll, wenn Menschen sich aufgrund ihrer eigenen Überzeugung gegen andere aufgelehnt haben. Ne? Nehmen wir mal, keine Ahnung, Graf von Stauffenberg oder Anne Frank irgendwie sich im Dritten Reich sich gegen das Eigentliche aufgelehnt haben. Ich glaube, mit diesen Menschen würde ich mich gern unterhalten über deren Mut, aber vielleicht auch mich mit deren Ängsten mal auseinanderzusetzen, wie es denen in diesen Situationen ging. Das finde ich extrem spannend. Und mit wem ich mich auch unterhalten würde, sind eher für mich, wären jetzt die Idee, die ich gehabt hätte, ne, mit diesen Autoren, also Volker Busch oder Bas Kast oder der Markus Ebner heißt er, ne? Markus Ebner. Also Menschen oder auch Judith Mangelsdorf finde ich auch hochspannend. Koryphäe der positiven Psychologie. Ich glaube, ich würde mir so jemanden gerne, mit dem würde ich gerne abends einen Wein trinken und was Leckeres essen und mich über deren mich mit denen unterhalten, weil ich sie unglaublich inspirierend fachlich finde.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Mein persönliches Highlight war immer noch so zwei Abendessen mit Friedemann Schulz von Thun und auch zwei Frühstücke gemeinsam. Daher bin ich da komplett bei dir.
Beneide ich dich.
Zu Recht. Entschuldige.
hast du völlig
recht. Einen zähle ich immer noch von. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten? Ihr raten, Entschuldigung.
Ach Gott, der kleinen Miriam, was würde ich ihr sagen? Und ich glaube, das sagen ganz viele ihrem jüngeren Ich und das würde ich auch sagen. Und ich sage, Miriam, alles wird gut. Du musst dir nicht so viel Sorgen machen. Geh einfach Schritt für Schritt. Vertraue auf dich, geh Schritt für Schritt und mach dir nicht so viel Kopf. Grübel nicht so, denk nicht ständig an, was könnte was wie sein. Vertraue darauf, dass der Weg beim Gehen entsteht. Das würde ich meinem jüngeren Ich sagen.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich möchte am Ende meines Lebens sagen können, dass ich mit all den Dingen, die ich getan habe, im Reinen bin. Ich glaube, wir treffen alle Entscheidungen in unserem Leben, die sich vielleicht dann im Nachgang vielleicht auch mal als falsch erwiesen haben. Aber dass ich immer, wenn ich Entscheidungen getroffen habe, sie mit bestem Wissen und Gewissen getroffen habe, was zu dem Zeitpunkt dann halt möglich war. Und das wünsche ich mir, dass ich am Ende des Lebens zurückblicke und sage, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die waren richtig. Bin ich nicht alle fachlich, sachlich richtig, aber in dem Moment aus vollem Herzen richtig getroffen. Und das stelle ich mir übrigens oft die Frage. Es gibt ja manchmal Situationen, an denen wir Entscheidungen treffen müssen. Und ich stelle mir immer vor, dass ich im Sterbebett liege und wie ich, wenn ich dann zurückblicke, ne, oder auf diese Entscheidung zurückblicke, was ich dann wohl tun würde. Und dann weiß ich meistens, was zu tun ist.
Ja. Extrem reflektiert. Stark. Hast du ein, wir kommen zur Abschlussfrage, hast du ein Lebensmotto, ja. Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Oh, nein, das habe ich nicht. Also so ein richtiges Motto habe ich nicht. Sondern es sind eher diese Reflexionen. Du hast gerade so schön gesagt, oh, sehr reflektiert, genau. Es sind eher die Reflexionen, die mich immer begleiten. Ne? Dass mein Leben endlich ist. Also Memento Mori. Lebe den Tag, dein Leben ist endlich. Das habe ich eigentlich, wenn das ein Lebensmotto ist, dann habe ich doch eins, fällt mir gerade auf, weil ich ständig in diesem Bewusstsein agiere. Ich mache das Beste aus meinem Leben. Ich will das Leben schätzen. Ich hatte schon viele schmerzhafte Punkte in meinem Leben. Ich weiß, wie wichtig es ist, das Beste aus jedem Tag zu machen. Und das halte ich mir immer vor Augen. Ja.
So, dann vielen, vielen lieben Dank, liebe Miriam. Hätte ich dir nämlich ein anderes Credo angeboten, nämlich Keep it cool, denn wir haben heute gesprochen.
Ja.
Wir hatten heute ein Gespräch, wie man Emotionen versteht, wie man Stressmuster durchbricht und wie man gelassen handelt. Vielen, vielen lieben Dank für dieses schöne Gespräch im Paperwings Podcast.
Danke dir, Dani. Vielen Dank für deine tollen Fragen. Hat mir großen Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.